ARD Sounds.
Ich denke nicht drüber nach. Ich lege einfach los. Es muss ja nicht immer alles super Spaß machen. Manchmal freut man sich auch gerade über die Dinge, über harte Läufe, die man dann doch geschafft hat. Es ist doch total geil, dass es Frauen gibt, die sich was trauen und das einfach mal machen.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Warum tut man sich das an? Und warum vergeht ihr trotzdem nicht das große Grinsen? 495 Marathons will sie laufen und das innerhalb von 495 Tagen. Das ist der unglaubliche Plan von der einzigartigen Extremsportlerin Joyce Hübner. Ich habe sie für euch in Neustadt in Hessen getroffen und sie gefragt, woher kommt ihre scheinbar unendliche Energie? Und wie können wir alle uns was davon abschneiden? Mein Name ist Freddy Schürheck, euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo liebe Joyce.
Hallo Freddy.
Und normalerweise sage ich jetzt immer, danke, dass ich bei dir sein darf. Jetzt sage ich aber eher, danke, dass wir beide in dieser Ferienwohnung von der netten Dame sein dürfen, die mit den Katzen uns eben im Hof begrüßt hat. Wir sind in der Ferienwohnung. Erklär kurz, warum.
Ja, wir befinden uns gerade bei meinem größten Projekt. Ich laufe alle deutschen Städte ab, alle 2059 an der Zahl und dafür brauche ich 495 Marathons. Das sind ganz schön viele Zahlen auf einmal und man muss die immer langsam nochmal nachsagen, damit man auch versteht, um was es da geht. Ich laufe jeden Tag einen Marathon und insgesamt sind es halt fast 500, also 495. Jetzt aktuell besuchst du mich hier in meiner Ferienwohnung nach dem Marathon 279.
Was unfassbar krass ist und noch heftiger ist, dass du total fit hier sitzt. Einfach nur mit so einem pinkfarbenen Pulli, mit einem großen strahlenden Lächeln. Hast dir gerade noch einen Softdrink aus der Küche geholt. Jetzt sitzen wir hier an einem Küchentisch direkt neben der grünen Couch. Und ich habe das Gefühl, also so als hättest du auch heute frei. Könnte auch sein. Du hast so diesen Vibe von einfach nur so, ach ja, Urlaub, ich bin lässig gut drauf. Dabei bist du gerade mal wieder ein Marathon gelaufen. Ist es dir heute an Tag 279 so ein klein bisschen schwer gefallen, loszulegen oder bist du wie immer einfach raus?
Ich denke nicht drüber nach. Ich lege einfach los und es gibt nicht den perfekten Tag. Entweder startet man und es läuft gut oder man startet und es läuft schlecht, aber am Ziel kommt man sowieso immer an und mit der Sonne jetzt, die wir langsam haben, ist alles so viel besser.
Ja, man muss sagen, das Wetter ist fantastisch. Mhm. Draußen scheint die Sonne. Wenn jetzt normalerweise nicht ich jetzt gerade hier bin, um mit dir einen Podcast aufzunehmen, was wäre jetzt dein To-Do eben direkt nach dem Marathon?
Direkt duschen gehen. Das ist immer der schönste Moment fast des Tages, würde ich sagen, weil in dieser Zeit, wo ich dusche, kann ich nichts anderes parallel dazu machen. Denn mein Tag ist voll. Von vorne bis hinten ist er vollgepackt. Ich lebe eigentlich in so einer unfassbaren Routine und Struktur. Und duschen ist der Augenblick, wo ich einfach nur mal ganz kurz stehen kann und das warme Wasser auf mich niederprasseln lassen kann, ohne zu denken, was ist der nächste Schritt? Was musst du heute alles noch machen?
Es ist auch der Moment, wo du komplett runterkommst. Ja. Ne? Weil du hast auch gerade zu mir gesagt, ich gehe jetzt lieber noch nicht duschen, weil sonst bin ich gleich energiemäßig so runtergefahren. Deswegen lieber jetzt erst Podcast. Da sind wir natürlich sehr dankbar drum. Wir müssen jetzt gleich natürlich, und das ist ja das Schöne, wir haben jetzt eine ganze Stunde zusammen, müssen wir mal genau eintauchen. Wie kommst du zu diesem Projekt? Wie kommst du durch dieses Projekt? Wie viele Menschen begleiten dich auch? Was hast du für Höhen, aber auch schon für Tiefen in den letzten Jahren eben als Extremsportlerin erlebt? Jetzt am Anfang gucken wir aber wie immer erstmal auf das, was mein lieber Kollege Conny Kleine über dich in unserem Sportschau-Archiv zusammengefasst hat.
Sportschau F. Steckbrief.
Joyce Hübner ist 1988 in Ludwigsfelde bei Berlin geboren. Eigentlich gelernte Diplom-Immobilienökonomin, aber heute vor allem Ultraläuferin und Content-Creatorin. 2016 entdeckt sie mit ihrer Teilnahme beim Berliner Halbmarathon ihre Liebe zum Laufen. Seitdem kann sie sich ein Leben ohne den Laufsport nicht mehr vorstellen. Joyce hört auf, Karrierezielen nachzueifern, stellt den Sport in den Vordergrund und wird in kürzester Zeit von gar keiner Läuferin zu einer leidenschaftlichen Läuferin bis eben heute zu einer Extremläuferin. Beispiele gefällig? 2023 hat sie die komplette deutsche Grenze abgelaufen. In 120 Marathons und 3 Monaten. Fast 5000 Kilometer waren das. Gerade läuft sie jeden Tag, denn sie will, Achtung, durch alle Städte Deutschlands laufen. In wahnsinnigen 495 Tagen und der gleichen Anzahl an Marathons. Ach ja, und Mallorca hat sie auch komplett umlaufen. Das mag sie sehr gerne. Das sogenannte Runners High, Kitsch und ihre große Lauf-Community auf Social Media. Das kann sie gar nicht leiden. Menschen, die nicht an sich selbst glauben, Missgunst und zu kurze Nächte. Besondere Eigenschaft? Joyce motiviert und verbindet Menschen. Denn Freude an Bewegung ist halt der Schlüssel zu einem gesunden und erfüllten Leben. Zitat: Laufen ist weder Sport noch Hobby für mich. Laufen ist Lifestyle. Fun Fact? Klar, Trainingspläne sind wichtig, vor allem beim Laufen. Aber Joyce sagt, einen Trainingsplan hatte ich in meinem Leben noch nie so wirklich. 100% Run, 100% Fun, 100% Joyce Hübner.
Wow, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Und jetzt, wo ich das so höre, denke ich, ja, das ist ja interessant, welche Charaktereigenschaften so rausstechen. Und ja, ich empfinde das auch, also ich kann alles zu 100% bestätigen. Absolut. Ich sehe mich da auch selber immer sehr gerne wieder in meinem Lebenslauf. Ich finde den Weg eigentlich cool.
Und dieses Motto, was Conny gerade auch angesprochen hat, dass für dich Laufen nicht nur ein Sport oder ein Hobby ist, sondern ein Lifestyle. Seit wann ist das so? Beziehungsweise gucken wir mal einmal ganz zurück auf die junge, kleine Joyce damals, die, glaube ich, viel Sport gemacht hat. Ich habe bei dir auf deiner Homepage auch gesehen, du hast früher geboxt, da war Showdance im Spiel. Aber wann ging es mit dem Laufen los? Da dann auch schon?
Nee, das ist relativ spät. Also beim Boxen, das ist ja immer das Witzige, musste man sich zum Aufwärmen immer einlaufen. Ja. Und wir hatten unsere Boxhalle mitten in einem Wald und der Wald war umsingelt von einem Gehweg, der genau 5 Kilometer lang ist. Und ich fand das schrecklich. Und ich habe tatsächlich früher immer beschissen. Ja, ich bin dann immer quer durch den Wald, damit, dass ich am Ende so 2,5 Kilometer auf der Uhr hatte. Und dann bin ich immer mit den anderen zusammen wieder angekommen an der Halle. Und ich war immer total topfit. Und das konnte der Trainer mal nicht verstehen. Und ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum man läuft. Also das kam super spät. Ich hatte so eine lange Phase, wo ich ins Fitnessstudio gegangen bin. Und irgendwann war ich einfach genervt von diesem Taschepacken und dann dahin und dann ausziehen und anziehen und duschen. Und irgendwie fühlt man sich ja nicht wohl im eigenen Bad, also im fremden Bad. Und dann dachte ich, ja, ich muss ja irgendwas finden, was man direkt von zu Hause aus machen kann. Und bin dann einfach losgelaufen. Und damit mir das einfacher fällt, brauchte ich ein Ziel und habe mich direkt für einen Halbmarathon angemeldet. Ja, man muss sich ja mal seine Ziele immer ganz groß stecken, weil erstmal probieren, wenn es nicht klappt, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es mal ausprobiert. Und es hat aber funktioniert und ich bin den Halbmarathon gelaufen und das war großartig. Und dann war ich voll in diesem Fieber drin. Es war wirklich, ich fand das unfassbar, dieses Gefühl von wildfremden Menschen auf einmal da ins Ziel gebrüllt zu werden. Ich konnte auf Straßen laufen, wo normalerweise 4-5-spurige Autospuren lang gehen. Da geht ja kein normaler Mensch normalerweise drüber und läuft einen Halbmarathon. Dieses Gefühl war so unglaublich und dann im Ziel liegen sich irgendwie alle in den Armen. Keiner kennt irgendjemanden, aber wir haben alle das Gleiche erlebt. Mhm. Und ja, dann, das hat mich angefixt. Und dann ist das irgendwie, ja, so ein bisschen explodiert, das Thema Laufen. Und jetzt sitze ich hier und laufe irgendwie jeden Tag einen Marathon.
Bisschen explodiert. Mittlerweile über 400 Marathons, die du schon absolviert hast. Wenn du der kleinen Joyce von damals, die sich sogar beim Boxen, beim Warmmachen noch vor dem großen Run quasi gedrückt hat, was sagen könntest, was würdest du ihr sagen?
Lauf lieber. Es macht Spaß, du musst nur dranbleiben. Das würde ich ihr sagen. Ja, das dauert natürlich und ich glaube, dass Laufen ist ja auch so eine Sportart, die sehr viel Ausdauer bedarf und Ausdauer hast du, glaube ich, auch erst ab einem gewissen Lebensalter oder bist halt mentaler, also mental einfach stärker, um ja durch sowas durchzugehen und deswegen kommt das vielleicht auch erst später, dieses Laufthema.
Wenn wir gerade noch mal kurz bei der kleinen Joyce bleiben, ich habe natürlich auch dein Buch gelesen, was du geschrieben hast, was fantastisch ist, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe es an 2 Tagen direkt durchgelesen. Und Dankeschön. In deinem Buch The Joyce of Running, der Lauf meines Lebens, da hast du geschrieben, dass dein Opa damals, als du noch klein warst, ein bisschen enttäuscht war, dass du ein Mädchen geworden bist und so dachte, so nach dem Motto, aus der kann ja gar nichts werden.
Ja, in unserer Familie, die war ja sehr autodominiert oder grundsätzlich sehr männerdominiert und ganz, also mein Opa und meine Oma, die sind halt noch nach einem klassischen Rollenbild groß geworden. Die Frau gehört an Herd und muss aber 3000 Nebenjobs machen, damit der Mann irgendwie sich seine Existenz aufbauen kann. Also ich könnte auch stundenlang über meinen Opa und über diese ganze Geschichte reden. Aber das war irgendwie klar, dass das, was mein Opa sich aufgebaut hat, dass es halt in Männerhände vererbt wird. Und von diesen Männerhänden auch wieder in Männerhände weitergegeben wird.
Weil und das war damals eben großes Autohaus.
Genau, richtig, ja. Und dann war es ein bisschen enttäuschend, dass ja das erste, ich war das zweite Enkelkind, aber das zweite Enkelkind eine Frau, also ein Mädchen geworden ist. Mhm. Weil Autohaus, Mädchen, das sind so zwei Dinge, die in deren Vorstellungen nicht zusammengepasst haben. Und ich habe wahrscheinlich auch deswegen mir so direkt von früher so eine kleine Trotzreaktion angeeignet, weil ich mir immer dachte, hä, was wollen die? Ich bin doppelt so toll. Mhm. Also jetzt erst recht. Und ich brauche euer Autohaus nicht. Ich mache mein eigenes Ding und ich werde viel erfolgreicher als ihr mit eurem Autohaus.
Hat dein Opa das noch mitbekommen, dass du damals dann eben zum Beispiel schon beim ersten Projekt mit den 120 Marathons es tatsächlich geschafft hast, einmal komplett Deutschland zu umrunden, laufend?
Nee, das hat er leider nicht mehr mitbekommen. Aber er hat mitbekommen, dass ich angefangen habe, Marathons zu laufen. Und tatsächlich war dann mein Opa immer derjenige, der alle Apps auf seinem Handy hatte und immer geguckt hat, das Live-Tracking sich angeschaut hat und wo ich dann gerade bin und den wievielten Platz ich da gemacht habe. Und er hat es schon verstanden, dass man nicht den ersten Platz macht bei so einem großen Marathon, weil das ist ja immer die Hauptfrage normalerweise von Großeltern. Wieso läufst du überhaupt einen Marathon, wenn du nicht den ersten oder zweiten Platz machst? Ja, und er hat das schon alles immer verstanden und fand das sehr cool, aber ja, er ist halt die ältere Generation gewesen, sodass er jetzt nicht so direkt gesagt hat, wie stolz er ist.
Aber er war's.
Er war's, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Sonst hätte er sich nicht 1000 Apps aufs Handy geladen.
Wenn wir mal gucken eben auf dein erstes großes Projekt dann damals, 2023, 120 Marathons, einmal komplett Deutschland umrundet. Ich weiß, dass viele sich immer gleich die gleiche Frage stellen und das hast du auch in deinem Buch geschrieben, dass du natürlich das schon 1000 Mal beantworten musstest, aber Joyce, da musst du jetzt nochmal durch. Du weißt, welche Frage jetzt kommt.
Wie ich auf die Idee gekommen bin?
Ja, wie bist du auf diese Idee gekommen, diesen Wahnsinn anzugehen?
Ja, ich habe mir selber einen Bericht angehört, beziehungsweise war live bei einem anderen Extremsportler und fand seine Vision und alles, was er erlebt hat und wie er es geschildert hat, so unfassbar fesselnd und faszinierend. Und manchmal braucht man ja jemanden anderen, um ja so ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen und einen kleinen Stoßer zu bekommen. Und habe das dann ganz freudestrahlend all meinen Freunden erzählt. Und wir saßen im Biergarten, mein Freund neben mir. Ja, also ich habe ihm das auch dort das erste Mal erzählt. Also er kannte die Vorgeschichte noch nicht, dass ich so geschwärmt habe von diesem Vortrag. Und dann sagte er in einem Nebensatz einfach, ja, dann lauf doch mal die deutsche Grenze ab, hat ja noch keiner gemacht. Und dann fanden das alle total großartig und yay, Biergläser hoch und deutsche Grenze, cool, das ist mega. Und dann haben wir alle unsere Telefone rausgeholt und erstmal ja gegoogelt, wie weit oder wie lang diese Grenze ist. Und dann kamen irgendwie wilde Zahlen raus, so 4000 Kilometer. Und dann haben alle anderen am Tisch das Telefon schon wieder weggepackt und ich dachte mir so, naja, also wenn man sich genug Zeit lässt, dann schafft man diese 3000 Kilometer. Ja, und dann war der Floh irgendwie in mein Ohr gesetzt. Und ja, nach diesem Abend steigen wir zusammen ins Auto ein, fahren nach Hause. Mein Freund sitzt neben mir und dann sagte ich zu ihm, ich so, naja, wenn wir uns ein halbes Jahr Zeit nehmen würden, dann könnte man das doch schaffen. Und dann sagt er zu mir, das war mir klar, das war mir von vornherein klar. Als du nicht reagiert hast, als ich das gesagt habe, wusste ich, aus dem Thema komme ich nicht mehr raus.
Ja, sie ist schon im Tunnel, sie rechnet gerade schon nach, genau. Sie ist schon voll im Fokus. Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist natürlich etwas gewesen, was vor dir noch kein anderer gemacht hat. Ist das so ein zusätzlicher Reiz dann, so eine zusätzliche Motivation zu sagen, ich mache das, wo sich noch keiner rangetraut hat oder was zumindest noch keiner geschafft hat?
Ja, schon. Ja, das ist, ich weiß nicht warum, ich kann es auch nicht erklären, aber das ist schon was, was mich irgendwie antreibt und was mich reizt. Und vor allen Dingen das Abenteuer dahinter. Also was wird geschehen? Wie wird es werden? Ist es überhaupt möglich, die deutsche Grenze abzulaufen? Und das alles, sich damit zu beschäftigen, in diese Materie einzutauchen, Routen zu erstellen an Wegen, wo ich noch niemals vorher gewesen bin und einfach darauf zu vertrauen, dass es irgendwie klappt, das finde ich irgendwie ja, reizvoll und einfach mal aus seinem Standardleben rauszukommen. Ich habe, haben wir ja vorhin im Steckbrief gehört, ich habe auch genug Ausbildungen in meinem Leben gemacht und ganz viele Bürojobs und sowas. Und da denke ich mir, ja, was soll denn passieren? Also ich bin gut ausgebildet, ich kann gut arbeiten, ich probiere jetzt einfach mal was aus und ja, habe mir unbezahlten Urlaub genommen und einfach mal die deutsche Grenze abgelaufen.
Und ich habe das Gefühl, je mehr Leute dir vorher gesagt haben, ach, das ist vielleicht ein bisschen zu viel und willst du das wirklich, desto häufiger hast du dir gedacht, jetzt erst recht. Wie genau. Damals beim Opa, genau ist dieser
so.
Moment.
Ja, ist leider so, ja. Also das, an liebe Hater da draußen, das bringt leider nicht so viel.
Es treibt dich eher voran.
Genau.
Ey, aber spannend, ja. Und dann bist du es angegangen. Jetzt rein logistisch mal, ne? Für alle, die jetzt gerade uns zuhören und sich denken, ja, aber also klingt ja eigentlich verlockend, mal den Bürojob sein zu lassen und rauszugehen in die Welt und was zu wagen. Wie habt ihr das denn rein praktisch gemacht? Also habt ihr euch wirklich komplett ein halbes Jahr freigenommen? Oder habt ihr gesagt, weil du bist jetzt ja auch als Influencerin ganz aktiv, okay, du versuchst dann damit dein Geld zu verdienen. Wie lief das ab?
Ja, damals war ich ja nicht so eine große Influencerin und wir haben uns wirklich unbezahlten Urlaub genommen. Mein Freund hatte sowieso, der Job lief nicht so besonders berauschend, deswegen hat das irgendwie ganz gut in den Kram gepasst. Ich habe mir unbezahlten Urlaub genommen und dann ging das los. Also ich wusste ja, dass ich danach wieder zurückgehen kann in den Job. Also was soll passieren? Jetzt einfach ein halbes Jahr kein Geld verdienen und alles, was wir gespart haben, haben wir jetzt da reingesteckt und dann low budget uns überlegt, okay, wir buchen die billigsten Unterkünfte. Dadurch, dass wir ja immer an der Grenze unterwegs gewesen sind, war es natürlich zur Grenze Polen und Tschechien relativ günstig. Und ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir fahren jetzt erstmal los und ja, wenn es irgendwie nicht klappt, dann finden wir irgendwie eine Lösung. Und also ich bin, das ist widerstrebt eigentlich meinem Naturell, was ich bis dahin gehabt habe, weil ich bin eigentlich der totale Sicherheitsmensch. Mhm. Ich deswegen war ja auch die gute Sicherheit, wieder zurückzukehren in den Job. Denn normalerweise finde ich das schon ganz schön toll, wenn ich weiß, dass ich am Ende des Monats mein Gehalt auf mein Konto bekomme. Und das kam dann nicht mehr. Und klar haben wir versucht, Sponsoren zu finden, war gefühlt nicht möglich. Die Partner, die wir dann an Bord hatten, sind auch alles Partner gewesen, mit denen ich vorher schon nebenbei quasi gearbeitet habe. Und ja, dann haben wir über Provisionen unser Geld verdient und alles, was wir irgendwoher bekommen haben, wo wir irgendwie hätten Geld verdienen können oder getan haben, haben wir sofort auf den Kopf gehauen und in dieses Projekt gesteckt. Und wir kamen pleite dann wieder nach Hause, aber wir haben es geschafft.
Eben, ihr habt es geschafft. Als du dann gestartet bist, erster Marathon, check. Zweiter Marathon, check. Spätestens beim dritten Marathon, nach 3 Tagen, wird jetzt jeder leidenschaftliche Läufer sagen, da kann er nicht mehr oder sie, da kommt man gar nicht mehr aus dem Bett. Wann war bei dir, bei dem ersten Projekt wirklich der Moment, wo du dachtest, okay, war jetzt nur so eine mittelgute Idee, ich kann nicht mehr?
Gar nicht. Weil wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das durch. Und das habe ich schon immer so gemacht. Also unabhängig von einem sportlichen Aspekt in meinem Leben, wenn ich mich für etwas entscheide, dann mache ich das. Ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken im Vornherein. Und ich weiß, dass bei 120 Marathons rund um die deutsche Grenze, dass da einiges schiefläuft. Ich habe aber ein Grundvertrauen in meinen Körper. Und auch wenn ich vorher, vor dem Projekt, erst 18 Marathons damals gelaufen bin, dachte ich, wenn ich einfach meinem Körper vertraue und in ihn reinhöre und einfach nach Gefühl laufe, dann wird er sich daran gewöhnen. Und so bin ich an die Sache rangegangen. Und deswegen habe ich nie gedacht, dass ich es nicht schaffe. Ich habe mich die ganze Zeit im Ziel gesehen.
Und was war schwerer? Der Run, den du gemacht hast, obwohl du so eine leichte Durchfallerkrankung hattest? Oder das Mal, als du als Berlinerin auf einem Berg festgesteckt bist?
Beides keine besonders schöne Erfahrung, kann ich sagen.
Über beide hast du geschrieben in deinem Buch und ich habe wirklich mit dir mitgelitten. Erklär noch mal kurz, was war da los?
Ja, das war Marathon 31 von der Deutschlandumrundung. Da steckte ich auf einem Bergkamm fest. Hinter mir steiler Abgrund, vor mir steiler Abgrund. Und ich weiß auch nicht, warum ich überhaupt bis zu diesem Punkt gegangen bin. Aber so wie ich es auch im Buch geschrieben habe, ich bin einfach eine dumme Berlinerin, die das erste Mal in die Berge geht.
Das war der Titel auch des Kapitels.
Ja, genau. Also ja, ich hatte zwar Begleiter mit dabei und vor allen Dingen bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist wirklich Katastrophe und ich war kurz davor, die Bergwacht zu rufen, hatten wir schon den ersten Gipfel an dem Tag, der auch schon total behämmert war, hochzugehen. Und da war auch ein Mitläufer dabei, der noch nie in seinem Leben wirklich Höhenmeter gemacht hat, der wohnt am Jadebusen. Da ist ja, also da ist eine Autobahnüberquerung, ein Berg. Und der ist mit uns da hochgestapft. Und die waren aber trotzdem alle total euphorisch und optimistisch, meine Mitläufer. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was ist, wenn denen was passiert? Also gar nicht mal, was ist, wenn mir was passiert? Ich finde irgendwie immer eine Lösung. Aber was ist, wenn meine Mitläufer irgendwie hier verenden? Das wäre ja Horror. Und das war eigentlich meine allerschlimmste Vorstellung die ganze Zeit. Dann haben wir den ersten Gipfel erreicht. Der eine Mitläufer ist ausgestiegen. Und dann bin ich mit dem zweiten da noch hoch.
Was hat dich da angetrieben? Weil das habe ich ja auch gelesen. Ich lese dann also wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, man liest dann, was auch teilweise Todesangst natürlich irgendwann für ein Thema war bei den Läufern. Dann kommt ihr unten wieder an. Und ich denke mir, ach Gott sei Dank, jetzt schreibst du hoffentlich, dass sie jetzt Pizza essen gegangen sind. Und schön Feierabend gemacht haben und ab ins Bett. Und dann schreibst du, dann sind wir auf den zweiten Gipfel hoch.
Genau.
Warum?
Weil ich mir vorgenommen habe, an dem Tag diese Marathondistanz zu finishen. Und ich habe es so geplant. Ich als dummes Stadtkind habe dann auch ja Routen geplant, die eigentlich Klettersteige gewesen sind. Gut, man lernt da immer dazu. Und ja, jetzt kann ich darüber lachen, aber das war zu dem Zeitpunkt da oben irgendwie ganz schlimm. Aber bei mir gilt halt, ist es vielleicht auch nicht unbedingt immer ein gutes Motto, aber aufgeben ist keine Option. Und ich bin mit diesem Motto, mit dieser Lebenseinstellung bis jetzt immer sehr gut gefahren. Und mir geht es besser, wenn ich Sachen ausprobiere und es im Nachgang dann im schlimmsten Fall nicht klappt, aber ich mir zumindest nicht vorwerfen kann, dass ich es nicht probiert hätte. Deswegen sind wir auch den zweiten Berg hoch.
Trotzdem, ja. Kleiner Disclaimer für alle, die sich gerade denken, ist das eine gute Idee? Joyce hat es schon selbst gesagt, ja, hast du schon auch bereut dann die Route, die du da ausgesucht hast?
Ja, natürlich habe ich es bereut. Klar, also es wäre cleverer gewesen, einfach woanders lang zu laufen.
Jetzt kommen wir zu der anderen Geschichte, bei der ich sehr mitgefühlt habe. Die Magen-Darm-Geschichte.
Ja.
Weil das denkt man sich ja auch, wenn du so viele Marathons am Stück läufst. Irgendwann hat man doch immer, und nicht nur, dass man normal, du läufst ja Blasen, du hast was mit den Knien, du hast sonst was. Vielleicht hat man auch einfach mal eine Erkältung. Und dann hattest du Magen-Darm. Ja. Was macht man denn da?
Ja, ein bisschen langsamer laufen und alle 5 Minuten ins Gebüsch springen. Ich war ziemlich froh, dass an diesem Tag, wo es ausgebrochen ist, dass ich dann ab der Hälfte alleine gewesen bin. Mhm. Weil alleine immer wieder sagen zu müssen, diesen wildfremden Menschen, ich kenne die ja gar nicht, Entschuldigung, ich bin dann mal wieder im Gebüsch. Und jeder weiß, was du da machst.
Na klar.
Also, und dann denkst du dir mal so, okay, jetzt lauft einfach noch ein Stückchen weiter, weil ich weiß nicht, welche Geräuschkulisse gleich.
Oh nein. Ja,
ne? Also ich meine, wir kennen das alle. Also ich glaube, jeder Mensch hatte Magen-Darm. Und
ja,
es ist einfach nur super unangenehm. Und eigentlich willst du dich in deinem Badezimmer einschließen. Und am besten willst du auch noch, dass die Leute, die in deiner Wohnung sind, wenn du das hast, alle Kopfhörer aufhaben. Ja, und dann sitzt du da in der freien Natur. Aber da musst du halt durch. Und ich denke mir, ist wieder aufgeben ist keine Option. Ich wusste, dass irgendwelche Dinge passieren, die ich nicht kontrollieren kann. Gut, in dem Fall war es dann eben Magen-Darm. Und ich dachte mir, okay, irgendwann ist alles raus. Dann kann es ja nicht mehr so schlimm werden. Also es ist ja endlich. Ja. Und deswegen denke ich, okay, muss man halt einfach mal durch scheiße Situation, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so war es dann letztendlich auch.
Als du damals die 120 eben gefinisht hast und da dann im Ziel begeistert empfangen worden bist, auch wieder von deinem Partner Sven, der dich eben über den ganzen Weg immer begleitet hat, mit dem Auto für die nötige Pausenverpflegung gesorgt hat, für die 50. Paar Schuhe auf dem Weg, für die Regenklamotten und so. Was war das für euch für einen Moment, als ihr dann wusstet, okay, letzte Meter, wir haben es geschafft?
Also für mich war es eine riesengroße Erleichterung und Freude. War schon ziemlich unrealistisch irgendwie, weil ich habe es so richtig verstanden, erst den Tag danach, als ich nicht mehr an den Start gehen musste. Und für meinen Freund war es aber extrem emotional und er ist gar kein emotionaler Typ. Also ich habe ihn 3-mal in seinem Leben weinen sehen und das war beim Lukas Podolski Abschlussspiel. Und dann noch 2 unwichtige andere Male. Und dann halt am Ziel, als ich in den Zielbogen eingelaufen bin. Und das war für mich eigentlich, dadurch, dass ich seine Emotionen gesehen habe, dann der Moment auch für mich Emotionen, also das zuzulassen und das zu realisieren, okay, er steht da und hat Tränen in den Augen, das ist wow. Also das war für mich dann wirklich auch der Glücksmoment und der ja, die große Erleichterung, dass wir es geschafft haben.
Aber unglaublich, wie willensstark du bist. Das bewundern auch ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern. Wir haben mal wieder bei Instagram auf unserer Seite Sportschau F aufgerufen, dass man Fragen schicken kann, die ich dir stellen soll. Und Hanna hat zum Beispiel eine Frage geschickt, die ganz ähnlich ist wie die, die Leona geschickt hat. Beide haben sich gefragt, wie bist du denn jetzt auf das neue Projekt gekommen, 495 Marathons eben zu schaffen in den 2095 Städten? Nee, doch, 2059
genau.
Städten.
Ja. Ja, viele Zahlen auf einmal.
Ja.
Ja, nach der Deutschlandumrundung war eigentlich klar, dass ich sowas nochmal erleben möchte. Und ich möchte mich auch auf Deutschland beziehen. Also erstmal spreche ich nicht so gut andere Sprachen. Und zum Zweiten finde ich es halt total cool, die Community mitzunehmen. Das heißt, man muss ja irgendwas in diesem Land machen. Und dann ist halt, haben wir die ganze Zeit hin und her überlegt. Also mein Freund genauso, der fand die Situation auch cool, obwohl er die natürlich aus einem anderen, ganz anderen Blickwinkel mitbekommen hat und selber durchlebt hat. Und für uns war das klar, wir als Team machen sowas nochmal. Und ich dachte erst, oh, dann umrunde ich alle Bundesländer. Das fand er aber zu langweilig. Und dann haben wir, ich glaube, monatelang hin und her überlegt. Ich habe 1000 Vorschläge gebracht, er fand die immer doof, bis er dann irgendwann von der morgendlichen Toilette wieder kam, kam dann freudestrahlend wieder und sagte, wir laufen alle Städte ab. Ich so, das ist ja eine tolle Idee.
Nimm uns mal mit in so einen Tag. Wie funktioniert das bei dir? Ist Marathon mittlerweile so in deinem Tagesablauf etabliert wie Zähneputzen oder Frühstück bei anderen Menschen?
Genau. Also du stehst auf, es gibt das Frühstück. Das ist immer der erste Punkt. Es ist ganz wichtig, immer direkt mit dem Essen zu beginnen. Und dann geht's weiter mit dem Erholungsprogramm. Du kommst in die Unterkunft, du checkst ein. Mein Freund bringt dann die Sachen rein. Also wirklich jeder einzelne Handgriff ist bei uns komplett einstudiert. Also keiner macht irgendwas doppelt oder der eine macht das und der andere aus Versehen auch. Das passiert nicht mehr. Es gibt für jede Handlung, für Koffer aufmachen, das mache ich immer. Waschtaschen rausholen, das mache ich immer. Der hat die Dreckwäsche einsortieren, das macht er. Also jeder hat wirklich minutiös seine eigenen Schritte, die er macht. Und ja, dann ist für mich am Nachmittag Ruhe angesagt, / Social Media oder organisatorische Dinge. Wir müssen ja auch noch organisieren, wie wir unsere Wäsche hin und her bekommen. Wir haben einen Wäschemann beispielsweise, dem wir immer unsere dreckige Wäsche schicken und wir kriegen dann die saubere wieder zurück. Das koordiniert dann mein Freund. Ich buche die Hotels oder die Unterkünfte. Ich muss Buchhaltung währenddessen noch ein bisschen machen. Also wir sind ja hier über 16 Monate unterwegs und da fallen natürlich auch die ganz normalen Do-Dos an, die andere Menschen in ihrem ganz normalen anderen Leben auch haben. Und das verlegt sich dann alles auf den Abend. Also meine Ruhe sieht halt so aus, dass ich schon im Bett liege und meine Beine hochlege, aber eigentlich entweder am Laptop oder am Handy sitze.
Das heißt aber, es ist eben nicht nur ein reines Abenteuer, was ihr durchlebt. Es ist auch doch immer noch viel Orga-Arbeit und manchmal die klassische Büroarbeit, die du noch von früher kennst.
Genau, richtig, ja. Aber jetzt mache ich es ja nur für mich selber.
In deinem Buch hast du auch geschrieben, dass du als Kind immer Chefin werden wolltest. Chefin konntest du nicht aussprechen, deswegen Chefin.
Ja.
Und jetzt bist du ja deine eigene Chefin.
Genau. Und mein Freund ist so mein Angestellter.
Wir haben bei uns im Podcast immer die Tradition, dass uns die vorangegangene Protagonistin eine Frage für die nächste Folge mitgeben darf. In diesem Fall bekommst du jetzt eine Folge von Lena Rammsteiner gestellt. Das ist eine der erfolgreichsten Bodybuilderinnen aus Deutschland. Und mit der habe ich in der letzten Folge viel über ihren Kampf an die Bodybuilding-Spitze gesprochen, auch viel über ihren Kampf gegen Vorurteile. Da könnt ihr sehr gerne nochmal reinhören. Und es ging natürlich auch um Essen. Und hier ist die Frage, die mir Lena für dich mitgegeben hat.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Bei uns spielt das Thema Ernährung ja immer eine wichtige Rolle. Und ich habe die Frage, was sie vor und nach einem Marathon am liebsten isst. Denn ich kann mir vorstellen, während dem Marathon, bis auf so ein paar Energy-Gels, wird es schwierig.
Das ist einiges und tatsächlich esse ich konsequent nach Gefühl. Ich esse vor dem Marathon jetzt in diesem Projekt, also grundsätzlich esse ich ganz viel Mist, der eigentlich nicht gut ist. Aber ich muss halt gucken, was reingeht, weil der Körper ja irgendwann auch dicht macht, gerade wenn du ihn so überlastest. Deswegen die schnellste und einfachste Variante jetzt hier ist Brioche mit Nutella, Honig, Marmelade. Wenn es ein Frühstücksbuffet gibt, dann esse ich da alles, was es gibt. Also ich mache da keine Abstriche. Wenn ich Lust habe auf ein Frühstücksei mit Speck, dann mache ich das. Während des Marathons habe ich mir angewöhnt, nicht nur Sport-Nutrition in Form von Gels und kohlenhydratreichen Getränken zu mir zu nehmen, sondern auch feste Nahrung mittlerweile. Ich esse Laugenbrötchen, Franzbrötchen, alles, was mein Freund vom Bäcker mitbringt, gibt es irgendwie zwischendurch. Ich esse auch mal Haribos, alle möglichen Müsli-Riegel, alles, was ich irgendwie, worauf ich gerade in diesem Moment Lust habe. Waffeln sind auch immer gut. Und nach dem Marathon esse ich das, was es gibt. Das ist das Problem. Und wir sind ja quer in Deutschland unterwegs. Aber das Problem ist ganz oft, dass die Restaurants drumherum erst ab 17, teilweise ab 18 Uhr geöffnet haben. Dann hocke ich da und warte, bis die aufhaben. Und in ganz vielen Gegenden hat man gar keine Restaurants, wo man sich mal was zu essen holen kann, sondern dann gibt es halt nur den Dönerladen. Und dann gibt es halt auch mal einen Döner oder eine Pommes. Aber ich habe auch dazu gelernt, dass in Dönerläden immer mindestens 2 bis 5 Nudelgerichte im Angebot sind. Hm. Also man kann auch, schmeckt jetzt vielleicht nicht besonders gut, aber immer Nudeln mit Tomatensauce essen.
Und ich finde krass, was du für ein Gedächtnis hast, weil wir haben nämlich eben, als wir uns hier schon kurz unterhalten haben, bevor der Podcast losging, haben wir darüber gesprochen, dass du natürlich auch schon in meiner Heimat unterwegs warst, in Lemgo, da hast du auch übernachtet und da wusstest du direkt, du hast übernachtet in einem der wenigen Übernachtungsmöglichkeiten in Lemgo gegenüber von einem Fastfood-Restaurant und so, wo ich dann auch direkt wusste, was du meinst. Also so, du kannst jetzt schon mittlerweile eigentlich auch so einen kleinen Restaurant- und Hotelführer für Deutschland rausgeben.
Absolut, ja. Wilde Geschichten habe ich erlebt, ja, in beiden Fällen. Sowohl für die Unterkünfte als auch für die Restaurants.
Was war so die schlimmste Unterkunftsstory, wo du dich dann doch nach Hause gewünscht hast?
Ja, also mein Schlimm ist vielleicht jetzt auch schon ganz schön ausgereizt im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Dadurch, dass wir wirklich jede Nacht woanders sind, ist man irgendwann, man sortiert die Haare dann vom Bett runter, wenn es welche gibt und denkt sich, ja, okay, mein Gott. Oder man nimmt das Glas aus dem Schrank und denkt sich, ja, okay, dann spüre ich es halt nochmal aus. Da sind noch andere Reste von irgendeinem Lippenstift oder irgendwas dran. Das ist irgendwann, ist man irgendwann so ein bisschen abgestumpft, weil man sich denkt, es gibt jetzt eh keine andere Möglichkeit. Deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, was jetzt das Allerschlimmste gewesen ist. Aber was mir tief in Erinnerung geblieben ist, ist, in der Winterzeit hatten wir mehrere Unterkünfte ohne Heizung. Oder wo die Heizung aus war und dann 5 Stunden, 6 Stunden gedauert hat, in ich in Winterjacke da gesessen habe mit Mütze und alle meine Klamotten, die ich besitze, habe ich drüber gezogen und dann ins Bett eingewickelt und mir ist trotzdem nicht warm geworden. Das waren dann so die Zeiten, wo wir minus 17 Grad draußen hatten. Der Winter war ja knackig.
Da kommen wir mal direkt zur nächsten Rubrik, die wir hier bei uns haben, die Taschenkontrolle. Normalerweise gucken wir immer in die Sporttaschen von unseren Sportlerinnen. So, jetzt bist du ja quasi, du bist ja quasi die lebende Sporttasche. Du bist ja selbst die ganze Zeit am Reisen. Deswegen nimm uns mal gedanklich mit in euren Kofferraum. Was habt ihr denn in diesem Auto, was dich ja auch beim Laufen immer begleitet und dann eben an den Pausenstationen immer wieder auffängt? Was hast du da alles mit dabei, um eben einen Marathon bewältigen zu können?
Ja, ich habe erstmal 2 große Kisten mit Schuhen dabei, weil ich gerne meine Schuhe ja noch viel mehr Regenerationszeit gönne als mir selbst. Und ich wechsle so alle 5 bis 7 Tage den Schuh. Also der hat immer mal so 5, 6 Tage Pause zwischendrin. Und was für die Pausen am Auto während des Marathons immer wichtig ist, ist so eine kleine Verpflegungsbox. Da sind meine verschiedenen Getränke drin, die ich angemischt habe mit meinen Kohlenhydraten, mit meinen Elektrolyten. Da ist mein Gel drin. So Energy Gel, da finde ich dann auch meine Brezel oder ähnliches. Wasser fülle ich immer wieder auf. Das sind so die Dinge, die ich direkt am Auto habe, wo ich währenddessen drankomme. Und ansonsten ist mein ganzer Sportkleiderschrank natürlich da drin. Und abends ist es immer so, dass ich jetzt gleich, wenn der Podcast zu Ende ist, stapfe ich wieder zum Auto raus, nachdem ich mir den Wetterbericht angeguckt habe. Und dann ziehe ich mir aus jeder einzelnen Box quasi das T-Shirt, die Hose, die Socken für den nächsten Tag. Und ja, das ist eigentlich auch schon fast alles.
Warum hast du so viele unterschiedliche Schuhe dabei?
Also ich habe ja unfassbar viele verschiedene Untergründe, auf denen ich unterwegs bin. Es gibt Marathons, da laufe ich zu 90% auf Asphalt und da habe ich natürlich gerne eine maximale Dämpfung. Es gibt viele Marathons, die gehen über Wald und Wiese. Dann gibt es natürlich Regenwetter, da brauche ich wasserfeste Schuhe. Schuhe mit mehr Profil, Schuhe mit weniger Profil. Also das, je nach Untergrund wechsle ich da komplett durch. Wenn man natürlich jetzt normaler Läufer ist, der immer seine Standard 5 bis 20 verschiedenen Runden läuft, dann braucht man jetzt nicht so viele verschiedene Paar Schuhe. Aber jetzt hier für das Projekt habe ich mir das einfach mal gegönnt, weil es für mich so einfach wie möglich sein soll, natürlich diese Distanz jeden Tag zu schaffen.
Ich habe aber auch gehört, du hast auch unterschiedliche Größen dabei.
Ja, das stimmt, weil meine Füße jetzt gerne immer breiter werden.
Während des Laufens, oder wie?
Ja, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich Plattfüße bekomme. Nee, also sie sind halt einfach ein Stück weit angeschwollen und einfach größer und dicker. Die Füße sind eines der Körperteile, die am meisten mitarbeiten müssen. Und ich hoffe doch stark, dass sich das irgendwann nach dem Projekt wieder zurückentwickelt. Aber ja, mittlerweile habe ich kaufe ich immer alles noch eine Nummer größer als eigentlich ursprünglich vorgesehen.
Wir haben die nächste Frage hier aus der Podcast-Community von Benita. Die schreibt, woher nimmst du jeden Tag wieder die Motivation dafür, so einen krassen Plan umzusetzen?
Das ist interessant, weil die Frage hätte ich am Anfang des Projektes noch anders beantwortet als jetzt, weil wozu braucht man Motivation? Man kann ja auch Dinge machen, ohne motiviert zu sein.
Aber dann hat man vielleicht keinen Bock und dann rennt man vielleicht nicht los.
Na, nee. Also ich habe mir ja was vorgenommen. Also ja, ich glaube, das ist auch der Punkt, den viele, viele andere Menschen würden das vielleicht auch machen, was ich mache. Aber sie stellen sich halt nicht an die Startlinie. Und das mache ich halt immer wieder, weil ich mir denke, es wird schon irgendwann wieder gut werden. Auch wenn ich keine Lust habe, irgendwann heute wird es einen guten Moment geben. Irgendwann heute wird mir Laufen Spaß machen. Irgendwann, selbst und wenn es nur im Ziel ist, dann freue ich mich, dass ich es trotzdem geschafft habe. Es muss ja nicht immer alles super Spaß machen. Manchmal freut man sich auch gerade über die Dinge, über harte Läufe, die man dann doch geschafft hat und ist irgendwie noch viel stolzer am Ende. Und tatsächlich ist es aber bei mir so, dass es immer gute Momente gibt. Auch wenn sie nur ganz kurz sind, aber jeder Lauf hat seine guten Momente. Und das weiß ich. Und deswegen stelle ich mich auch jeden Morgen wieder dahin und starte durch.
Wie viel Kraft gibt es dir, dass immer wieder auch Menschen mit dir mitlaufen? Weil du hast ja online zum Beispiel den genauen Plan, wann du wo läufst und sagst auch immer wieder, Menschen können gerne mit dazukommen, vielleicht auch nicht für die ganze Distanz, aber für ein paar Kilometer. Wie viel Kraft gibt dir das eben, wenn du da morgens auf dem Parkplatz angefahren kommst und siehst, guck mal, da sind schon 2, 3 oder manchmal 20, 30 Menschen und die kommen heute mit mir mit?
Ja, auch ganz unterschiedlich. Also am Anfang des Projektes dachte ich immer, wow, ist das cool, so viele Leute. Und ich habe das total gefeiert und es gibt immer wieder ganz tolle Tage, wo ich das großartig finde, dass so viele Menschen ja sich von mir motivieren lassen und ja einfach ein Stück mitkommen und einfach versuchen, so weit wie möglich mitzulaufen. Ganz viele Leute laufen ihren ersten Marathon bei mir auf der Strecke, weil es so ungezwungen ist. Man kann ja jederzeit aussteigen. Man hat alle Optionen offen. Das hat man ja bei einer offiziellen Laufveranstaltung nicht. Und andererseits bin ich auch teilweise ganz schön überfordert mit diesen Menschenmassen. Wir hatten in Karlsruhe, kann ich mich erinnern, 70 Menschen mit dabei.
Boah.
Und das ist super toll und das ist natürlich auch eine wunderschöne Bestätigung für mich. Aber manchmal ist es auch gar nicht so toll, immer im Mittelpunkt zu stehen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich jetzt auch einen Run-Alone-Day eingeführt und der ist für mich ganz toll, weil dann finde ich immer wieder ein bisschen zu mir selber zurück und erinnere mich daran, dass ich das alles mache, weil ich das Laufen liebe. Und das geht manchmal so ein bisschen unter, weil man dann zu verhakt ist in irgendwelchen Gesprächen. Aber im Großen und Ganzen, also zu 99% feiere ich das, weil du lernst beim Laufen jede Art von Mensch kennen. Aus jeder Altersklasse, aus jedem Beruf, aus jeder Sparte des Lebens. Ich würde ja sonst niemals einen Justizvollzugsbeamten kennenlernen, weil ich einfach so brav bin. Aber ja, du hast auf einmal beim Laufen Zugang zu so vielen Menschen, die ich nie in meinem Leben wirklich sonst treffen würde. Und das ist cool.
Was ist so eine der Begegnungen oder eins der Gespräche, die dir für immer in Erinnerung bleiben?
Boah, das wäre jetzt unfair den gegenüber, mit denen ich sonst jeden Tag rede. Man kann es nicht so runterbrechen, aber es sind natürlich oft Menschen, die auch irgendwelche spannenden Geschichten zu erzählen haben, sei es durch persönliche Schicksale. Also umso weniger Menschen wir am Tag sind, umso persönlicher wird es natürlich auch. Manchmal ist es ganz tiefgreifend. Manchmal gibt es Leute, die mir super viele interessante Sachen über ihren Job erzählen, weil der so außergewöhnlich ist. Es ist super unterschiedlich und ich möchte mich da echt nicht festlegen, weil ich möchte alles nicht missen. Es ist cool, diese Erfahrung zu machen.
Gleichzeitig hast du natürlich durch deine Position dann auch so ein bisschen wie so die Alleinunterhalterin-Stellung eingenommen. Du nickst auch gerade. Die Lena schreibt dazu eine Frage aus der Community. Sie meint, wie hältst du die vielen Menschen auch mental aus?
Ja, das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, meine mentale Batterie ist irgendwie voll. Also ich bin jetzt schon viele Tage unterwegs und treffe immer wieder neue Menschen und eigentlich ist mein Konto für ja, Sozialbatterie gerade voll und das schaffen halt jetzt aktuell nicht mehr ganz so viele da noch rein. Ich versuche gerade meine Akkus mit der Sonne wieder aufzuladen. Ich habe die schlechten Phasen des Winters überstanden und freue mich einfach. Ich möchte einfach wieder offener sein und viel mehr von den Menschen erfahren. Und umso mehr die Menschen von sich selber preisgeben, umso schöner sind eigentlich dann die gemeinsamen Erfahrungen und auch der Marathon. Und das sind dann aber Dinge, die, an denen ich selber arbeiten möchte und muss, um einfach allen anderen Menschen, die jetzt noch kommen, eine Chance zu geben. Und ja, das ist für mich auch mentale Arbeit, die ich mache. Auch mich jeden Tag wieder neu ordnen und einsortieren und einfach jedem ganz offen gegenüber eine neue Bühne zu geben.
Das ist aber wirklich auch krass, wie viel du also sportlich sowieso leistest, aber eben auch nochmal darüber hinaus, wenn man sich das mal so vorstellt, weil ich habe es ja auch bei dir in deinen YouTube-Videos und so zum Beispiel gesehen, du bist dann da, du bist der Mittelpunkt von allen. Du läufst nicht nur vorne weg, sondern jeder will mit dir auch ein bisschen quatschen, man will sich austauschen, man will was durch dich mit dir erleben. Mhm. Sodass du im Prinzip während der 5-Stunden-Marathon auch noch 5 Stunden so eine Art Präsentation auf einer Bühne hältst.
Ja.
Dass das natürlich viel Akku zieht, ne?
Ja.
Ist ja klar. Und dann kommt man nach Hause oder beziehungsweise in dem Fall ins Hotel und dann wird noch Social Media rauf und runter bespielt. Und dann beantwortet man im Zweifel auch noch in irgendeinem Podcast die nächsten Fragen. So, und die Schuld für die nächste Frage schiebe ich direkt mal weiter an Storch. Der hat uns auch noch eine Frage geschickt, die mir aber auch durch den Kopf gegangen ist. Der meinte, wie hast du die Marathons im Winter durchgehalten, vor allen Dingen auch mit so viel Schnee dieses Jahr?
Augen zu und durch. Es war grausam, muss ich ehrlich gestehen. Aber der Körper kann das und ich weiß das und ich glaube an mich und deswegen habe ich mich einfach jeden Tag wieder aufgerafft und bin da durch den Matsch und den Schnee gestampft und es gibt keine Option, außer weiterzumachen. Weil was bleibt dir übrig? Wenn du mitten im Schnee stehen bleibst, es ist so kalt, du musst dich bewegen. Du musst einfach weitergehen. Deine Füße sind nass. Ja gut, es wird sich jetzt nicht ändern. Also es kommt jetzt der Wind auf und du spürst deine Nase nicht mehr. Ja gut, dann setz halt noch deine Kapuze auf oder dann setz halt die zweite Mütze auf, wenn du am Auto wieder bist. Ich habe ja ganz viele Optionen gehabt und ich kann es nicht ändern. Ich muss da durch und einfach ein Schritt vor den nächsten. Und jetzt machst du erstmal den nächsten Schritt und dann kannst du auch den übernächsten noch machen. Und jetzt läufst du erstmal bis zum Auto, weil mein Freund kommt ja alle 7 Kilometer. Er kam, glaube ich, in der Winterzeit auch ein bisschen öfter. Und dann denkst du einfach in kleinen Schritten.
Wir gucken weiter auf die nächste Frage. Und so hat uns Schattenrunner82 gefragt, wo in Deutschland hat es ihr denn bisher so gut gefallen, dass sie dort auch gerne Urlaub machen würde?
Ah, das ist immer schwierig, sich auf etwas festzulegen, weil wenn die Sonne scheint, ist es fast überall schön. Und ich habe jetzt leider auch ziemlich viele Bundesländer oder Orte gesehen, wo halt Schnee, Regen, Matsch, doofes Wetter gewesen ist. Und deswegen kann ich es eigentlich gar nicht so wirklich neutral beurteilen. Aber mein Geschmack hat bis jetzt natürlich Bayern am meisten getroffen. Das wusste ich eigentlich auch schon ein bisschen vorher. Weil diese Alpen, gerade so da unten, die Ecke zwischen München und den Alpen, finde ich schon wahnsinnig schön. Dann hat man 1000 Seen, man kann das Alpenpanorama sehen. Man hat es nicht weit bis in die Berge und man kann aber noch relativ flach laufen. Das ist eigentlich schon eine sehr, sehr schöne Gegend. Ich freue mich aber dennoch, dass jetzt die Nordsee bald kommt. Was heißt bald? Also in ein paar Monaten. Und ich dann nicht mehr so viele Höhenmeter habe und es sich dann so langsam vielleicht anfühlt, als würde ich lockeres Auslaufen nach Berlin machen, denn da ist ja mein Ziel. Und ich freue mich auch auf die Ostsee, weil die schon wieder ganz anders ist wie die Nordsee. Und ich bin insgeheim schon ziemlich glücklich, dass ich dieses Privileg habe, das machen zu dürfen, weil ich darf mir das alles angucken. Ich muss mich, Gott sei Dank, nicht auf eine Region festlegen.
Auch wenn ich ein bisschen traurig bin jetzt, dass du nicht Lemgo gesagt hast.
Ja.
Ne? Also Ostwestfalen-Lippe war natürlich das zweitschönste direkt hinter Bayern.
Absolut. Mit dem Fastfood-Restaurant neben dem Hotel.
So, das war doch gut. Wir haben bei uns im Podcast auch immer Audiobeweise mit dabei für unsere Gesprächspartnerin. Das sind dann immer Wegbegleiter, Inspirationen, Vorbilder von unseren Gästinnen. In deinem Fall habe ich hier auch eine schöne Nachricht von jemandem, den du schon sehr lange sehr gut kennst und über den wir hier auch schon gesprochen haben.
Oh.
Audiobeweis. Ja, hallo liebe Joyce, Schatzi. Mit meiner Stimme hast du jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet. Eigentlich das, was ich nur sagen will, ist, dass wir jetzt seit 9 Jahren oder an deiner Seite bin und das eine super schöne Zeit war und ich freue mich auf die nächsten Jahre. Und es ist so, dass ich wirklich keinen Menschen kenne, der so zielstrebig ist, der so ein krass positives Mindset hat. Und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, das halt einfach durchzieht. Und das beeindruckt mich wirklich jeden Tag aufs Neue. Ich meine, wir haben mit der Deutschlandumrundung schon ein Riesenprojekt gemacht und haben gedacht, okay, das wäre das Krasseste. Und jetzt toppst du halt wirklich von Tag zu Tag ja dich selber. Und manchmal stehe ich auch wirklich daneben und staune nur, was und wie du es alles meisterst, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit welchem Fokus. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin unfassbar stolz auf dich. Ich bin unfassbar stolz, dass ich dabei sein darf und dass ich an deiner Seite sein darf. Ich freue mich auf die nächsten Monate noch und am 8.10. haben wir es geschafft. Danach freue ich mich auf die Zeit, dass wir mal abseits der Laufstrecke und des Autos und dem ganzen Trubel dann wieder Zeiten für uns haben. In diesem Sinne, also ich liebe dich und freue mich auf die nächste Zeit mit dir.
Ach, das ist herzergreifend, wenn er so emotional wird. Man hat es in seiner Stimme gehört, also ich habe es in seiner Stimme gehört, dass das schon Überwindung war für ihn. Umso mehr freut es mich, so eine Nachricht von ihm zu hören.
Und würdest du sagen, hier war er jetzt mehr oder weniger, also emotionaler oder weniger emotional als bei dem Lukas Podolski-Abschiedsspiel?
Er hört sich das ja vielleicht nachher an, ne? Muss ich jetzt aufpassen, was ich sage.
Nein, aber wirklich ganz süße Nachricht und wirklich krass, was ihr zwei zusammen erlebt. Gleichzeitig kennt ihr natürlich ja auch das Leben noch, das ihr davor hattet, vor diesen Megaprojekten. Was davon vermisst ihr vielleicht? Das fragt sich auch Podcast-Hörerin Anni. Die Frage hat sie uns geschickt über unseren Instagram-Kanal Sportschau F. Was vermisst du von deinem Leben vor den Marathons am meisten? Vielleicht auch ein Hobby?
Ja, zwischendurch vermisse ich schon mal so das Normalsein. Und das ist ja alles nicht normal, was wir machen. Und ich finde solche Sachen wie einfach zusammen essen und vielleicht auch einfach nur mal Kartoffeln mit Quark, irgendwas Milchreis, irgendwas ganz Einfaches, was so normale Menschen immer machen. Die Normalität zwischendrin vermisse ich. Also ich finde das toll und ich finde unser Leben super und ich finde das gut, dass wir uns dafür entschieden haben. Und dass wir das zusammen so meistern. Aber ja, wenn wir zwischendurch mal so eine Woche nur Zweisamkeit hätten, wo wir nichts machen müssen, wo wir mal keinen Marathon laufen müssen, das wäre schon ganz nett. Und das ist auch die Phase, auf die ich mich sehr freue, dass wir nach dem Projekt dann mal wieder, haben wir uns vorgenommen, mal wieder zueinander finden. Also wir haben uns nicht verloren, keine Sorge. Aber einfach mal ja alles, die Außenwelt abzuschalten und auch wirklich mal Urlaub zu machen. Das haben wir, ich glaube, die letzten 5 Jahre nicht mehr richtig gemacht.
Ruhetage hast du ja bei dem 120-Marathons-Projekt immer mal wieder gehabt. Ich weiß nicht, alle 5, 6 Tage gab es ja mal einen Tag Ruhetag. Jetzt bei den 495-Marathons. Also zumindest online in deinem Plan. Ich habe keinen Ruhetag gesehen.
Nee, ist richtig. Wir machen auch keinen Ruhetag. Hat verschiedene Gründe. Der erste ist ein finanzieller. Wenn ich einmal die Woche einen Pausentag einbauen würde, wären wir 3 Monate länger unterwegs, 3 Monate länger Hotels bezahlen, 3 Monate länger alles Mögliche bezahlen. Und das ist viel Geld. Deswegen machen wir es. Und zum zweiten, weil ich dann in den zweiten Winter reinlaufen würde. Und das will ich auf gar keinen Fall. Und ich denke mir, wenn ich langsam genug laufe oder mein Körper sich irgendwann angepasst hat, dann wird der das auch schaffen. Und es ist auch tatsächlich so, dass der Körper sich daran gewöhnt hat und das gar nicht mehr als Belastung wahrnimmt, sondern als tägliches Doing.
Und wenn du jetzt weiter so durchziehst, dann könntest du ja vor allen Dingen auch einen Weltrekord holen, ne?
Ja, ganz richtig. Und das war ziemlich unbeabsichtigt eigentlich. Ich habe das erst währenddessen ich meine Routen geplant habe mitbekommen, dass das überhaupt ein Weltrekord ist, weil ich dann von der Hilde aus Belgien, die den aktuellen Weltrekord hält, die Nachricht zugespielt bekommen habe, dass sie Ende 2024 hat sie den Weltrekord erlaufen mit 366 aufeinanderfolgenden Marathons. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich überhaupt gar nicht mit Weltrekord auseinandergesetzt, weil für mich ist klar, ich mache diese Tour hier nicht, um den Weltrekord zu holen, sondern um alle deutschen Städte abzulaufen. Und dann dachte ich mir, so ein Weltrekord nebenbei noch holen, finde ich jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Und habe dabei gleichzeitig ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich werde ja ihren Rekord auf jeden Fall knacken und auch so kurz nachdem sie ihn aufgestellt hat. Und ich habe sie angeschrieben über Social Media und habe ihr das erzählt und habe ihr das auch genauso gesagt. Eigentlich war das gar nicht mein Plan, aber jetzt ist es nun mal so. irgendwie jetzt knacke ich halt seinen Weltrekord und ich werde den ja auch sehr, sehr groß übertreffen auch. Hut ab und großartige Frau, die so viel Größe hat. Sie hat meine Einladung angenommen. Also ich habe sie eingeladen, dabei zu sein an dem Tag, wo ich ihren knacke, mitzulaufen. Und sie wird kommen. Und ich freue mich wahnsinnig darüber.
Das ist im Juni, ne?
Genau,
da ist Hilde Desogne dabei. Aus Belgien wird sie anreisen. Und sie hat sogar auch so viel Größe, dass sie dir hier eine Nachricht hinterlassen hat.
Oh Gott.
Audiobeweis. Hi Joyce, this is Hilde. I'm the current Guinness World Record holder for running 366 consecutive marathons in 2024. I never thought anyone would be crazy enough to try to break this record, but here you are doing it. Thanks for recognizing my record and inviting me on your 367th marathon. I'm quite sure that you will get there and I look forward to run it with you. Bye, Hilde.
Das ist cool. Ist das eine tolle Frau, oder?
Ja.
Wahnsinn. Also ich habe auch versucht, mich in ihre Lage zu versetzen und überlegt, was würde ich an ihrer Stelle machen. Und ganz ehrlich, ich würde das auch gut finden. Es ist doch total geil, dass es Frauen gibt, die sich was trauen und das einfach mal machen. Und ich freue mich umso mehr über die Sprachnachricht und noch viel mehr, dass sie wirklich kommt. Das wird ein großartiger Tag.
Ich sehe auch gerade, du hast richtig feuchte Augen.
Ja, weil ich finde das so toll, wenn Frauen Frauen unterstützen. Und das sollte viel mehr passieren.
Wir gucken noch mal einmal zum Schluss auf die letzten Fragen, die wir bekommen haben. Mhm. Nämlich Alessio, der sich fragt, wie stellst du dir den Tag 496 vor? Also den ersten Tag nach dem Projekt, wenn du es dann im Oktober geschafft haben solltest.
Ich habe eine sehr genaue Vorstellung davon. Ich werde es aber noch nicht verraten. Es gibt Pläne. Es geht weiter. Also mein Leben geht immer weiter und es gibt nie ein Ende. Und das ganze Jahr ist schon bis zum Ende durchgeplant. Es wird nicht langweilig. Es sollten alle zuschauen.
Es gibt ja noch genug Länder, die du durchlaufen kannst, wo du Marathons
genau
machen kannst. Boah, irgendwann hast du wirklich die ganze Welt einmal betreten.
Nein, irgendwann ist. Also dieses Projekt werde ich nicht mehr toppen. Das kann ich hier vorab schon mal sagen.
Wer weiß, das hast du bei den 120 doch auch gedacht.
Das habe ich damals auch gedacht. Und letztendlich war das 120 Marathons um Deutschland rum mein Übungsprojekt für das, was ich jetzt tue. Aber seien wir mal ganz realistisch, so viel. Ich liebe dieses Projekt und ich finde es großartig, wie weit ich schon gekommen bin und ich werde das auch bis zum Ende durchziehen und ich sehe mich auch am 8.10. im Ziel. Aber nochmal von vorne anfangen und nochmal die 495 Marathons zu knacken, also das, nee, irgendwann muss man auch mal einen Strich drunter machen.
Ja, und einmal Real Talk, was tut dir jetzt in diesem Moment gerade am meisten weh? Jetzt, wo du gerade eine Stunde wieder regeneriert hast, seit einer Stunde sitzt du hier, bist nicht mehr am Laufen gewesen.
Gleich, wenn ich aufstehe, werden mir meine Knie wehtun wahrscheinlich. Und wenn ich dann aber wieder ein paar Schritte gegangen bin, dann geht's wieder.
Man läuft sich da wieder so rein in
genau
den Schmerz.
Genau.
Zum Schluss jeder Folge gucken wir immer darauf, was haben unsere Gästinnen vom Sport fürs ganze Leben gelernt? Wo können wir uns auch noch mal weiter inspirieren lassen?
Du kannst es schaffen. Du kannst das, was du willst, kannst du schaffen. Du musst dich nur trauen. Geh einfach immer weiter, jeden einzelnen Schritt. Denk nicht an das große Ganze im ersten Moment, aber wenn du immer weitermachst, dann schaffst du es.
Wie würdest du folgenden Satz beenden? Ohne Sport wäre mein Leben
viel zu langweilig. Einsam, traurig. Und ja, ohne, mit viel weniger Lebensfreude als jetzt.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Und an euch an dieser Stelle wie immer vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Mit Sportschau F, da wollen wir ja inspirierenden Frauen eine Bühne geben. Und wenn auch ihr für noch mehr Sichtbarkeit der Sportlerin sorgen wollt, dann freuen wir uns total, wenn ihr diesen Podcast auf Social Media teilt oder ihn euren Freundinnen und Freunden schickt. Ihr könnt ihn natürlich auch immer gerne abonnieren oder bewerten. Und wer direkt noch mehr Podcast-Stoff braucht, ich kann euch den Podcast Bundesliga-Update empfehlen. Tobi Schäfer, Anne Hild und Jens Weilbrot aus dem Sportschau-Team, die versorgen euch da mit allem, was ihr über die Bundesliga wissen müsst. In den Folgen steckt mindestens genauso viel Liebe zum Fußball wie zu Wortakrobatik. Hier mal meine drei Lieblingsfolgentitel. Guck mal, wer da trifft. Bremen atmet auf. Deutscher Klassik K.O. beendet Bayern beim BVB das Meisterrennen. Und auch ein sehr schöner Folgentitel. Kölle Alarm. Muss der erste FC doch noch zittern? Immer montags und donnerstags gibt's noch mehr sportliche und lyrische Highlights im Bundesliga-Update. Das findet ihr bei ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.